David, der Anbeter. Wir alle wissen, dass David ein Anbeter ist und ich stand die ganze Zeit da und dachte mir so, komm, was möchte ich denn da jetzt erzählen, was ihr noch nicht alle gehört habt? Und dann dachte ich mir, am Mittwoch dachte ich, ja cool, Predigt, David, Anbeter, was machst du was über Psalmen? Völlig klar. Dann habe ich mir einen Psalm rausgesucht, dann dachte ich mir, eigentlich auch total langweilig, weil das haben wir ja auch schon irgendwie schon 100 Mal gemacht. Dann habe ich Gott gesagt, okay, jetzt müssen wir irgendwas vorbereiten. Und dann kam ich an den Punkt, wo ich dann irgendwie gesagt habe, weißt du was, am Freitag Nacht war ich dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, weißt du was, Gott, Holy Spirit activate, ich nehme einfach das Mikrofon in die Hand und du wirst es schon machen, weil ich habe gerade nichts im Kopf und ich kann mich auch nicht konzentrieren, um jetzt was zu schreiben. Und dann bin ich am Samstagmorgen aufgewacht und bin an meinem Bücherregal zu Hause vorbeigelaufen und plötzlich hüpft mich so ein Buch an und ich denke, oh cool, da geht es ja um David. Habe es gelesen, dachte, ja toll, steht gar nichts über Lobpreis gerade drin, Mist. Und dann hat Gott mich aber an eine Geschichte erinnert. Und die wollen wir uns heute ein bisschen näher anschauen, da gehen wir nachher rein. Und ich weiß nicht genau, ob euch heute bewusst ist, was heute für ein Tag im Kirchenkalenderjahr ist. Nächste Woche ist Ostern, das heißt, wir haben heute den sogenannten Palmsonntag. Das war der Moment, wo Jesus auf diesem Esel nach Jerusalem reingeritten ist. Und alle haben ihn angebetet, alle waren enthusiastisch. Und es kamen die Pharisäer und Schriftgelehrten, die eigentlich verstanden haben, hätten müssen, wer dieser Jesus ist und dass er der ist, auf den sie eigentlich gewartet haben. Und alle feiern Jesus als den Messias, der nach Jerusalem hineinreitet, den König der Könige. Sie singen Hosianna und Halleluja. Und die Pharisäer kommen und sagen zu Jesus, hey Jesus, sag doch mal deinen Kumpels, dass sie ruhig sein sollen. Es ist nicht okay, dass sie dich so anbeten. Und es gibt einen meiner Lieblingsbibelverse, steht genau an dieser Stelle. Und der ist in Lukas 19, Vers 40, da heißt es, doch er, also Jesus, entgegnete ihnen, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Und ich liebe das. Wisst ihr warum? Gott bekommt seine Anbetung. Ob du und ich, ob wir anfangen, ihn anzubeten oder nicht, es ist Gott eigentlich egal, weil Gott holt sich die Anbetung, die er verdient, die ihm gebührt. Und zur Not fangen diese Stühle hier an zu schreien und den Namen Gottes groß zu machen. Und es ist doch ein schönes Privileg, dass wir mit worshipen dürfen, mit anbeten dürfen und die dieses Halleluja, dieses 24-7 Halleluja im Himmel mit einsteigen dürfen und wir eben nicht da nicht dazugehören, sondern dass sie sagen, wir können unseren Jesus jetzt schon anbeten. Und deswegen, darum wird es heute vielleicht ein bisschen herausfordernd für den einen oder anderen, weil wir werden heute über die Gegenwart Gottes reden. Und ich weiß nicht, ob du jemand bist, der sagt, ja, ich spüre die Gegenwart Gottes ganz stark in meinem Leben. Oder ob du vielleicht auch Phasen hast, wo du das Gefühl hast, oh, ich weiß auch nicht so richtig, so jetzt gerade fühlt sich Gott nicht ganz so nah in meinem Leben an, wie ich es mir manchmal wünschen würde. Und die Frage ist, wenn es um die Gegenwart Gottes geht, auch immer, sind wir bereit für die Gegenwart Gottes? Wir beten das ganz schnell und sagen, ja, Heiliger Geist, füll du den Raum, füll du mein Herz aus. Aber eigentlich sind wir gar nicht ready dafür, dass wir sagen, wenn Gott wirklich kommen würde in seiner Herrlichkeit, dass wir das aushalten. Und David geht es ähnlich. David ist in dem Punkt, den wir uns heute anschauen wollen, ist er gerade vorhin zum König gesalbt worden und er weiß, ohne die Gegenwart Gottes wird mein Dienst einfach nicht gut sein. Und er geht los und weiß, die Bundeslade ist gerade nicht da, wo sie sein sollte. Sie wurde geraubt von den Philistern und für die, die es vielleicht nicht ganz so parat haben, die Bundeslade war zeitgleich immer die Gegenwart Gottes. Da, wo die Bundeslade war, war immer die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes. Und eigentlich denkt man sich, ja, da, hey, Gegenwart Gottes ist doch eigentlich mega schön, dass die da ist. Bei den Philistern hat die Gegenwart Gottes ganz viel Verwirrung gestiftet. Und sie haben dann irgendwann nach ein paar Wochen, glaube ich, war es schon, haben sie gesagt, wir schieben die wieder weg, wir wollen die gar nicht haben. Gegenwart Gottes finden wir gar nicht so cool, weg damit. Und haben sie wieder an die Grenze nach Israel gebracht. Und David wird ergriffen von diesem Herzenswunsch. Es sind ungefähr 20 Jahre vergangen, wo die Bundeslade nicht in Jerusalem war zu diesem Zeitpunkt. Und David steht da und sagt, wenn ich meinen Dienst als König angehe, dann brauche ich die Gegenwart Gottes in meinem Umfeld, in meiner Nähe, in meinem Herzen. Und er beginnt diesen Herzenswunsch zu kreieren, zu sagen, ich möchte, dass die Herrlichkeit Gottes wieder da ist. Ich brauche die Bundeslade in Jerusalem. Weil er weiß, sein Herzenswunsch ist, alles, was ich tue, soll meinen König, meinen Gott verherrlichen. Und hier eine spannende Frage für dich zu Beginn dieser Predigt. Wann hast du dich das letzte Mal gefragt, ob das, was du gerade tust, Gott verherrlicht. Wir tun ganz oft Dinge, die herausfordernd sein können für uns, aber wir denken, die sind richtig gut, dass wir das jetzt gemacht haben, aber eigentlich ehren sie Gott gar nicht. Und wenn wir Jesus Nachfolger sind, dann sollten wir uns immer die Frage stellen, was ehrt meinen König, was ehrt meinen Gott, was tue ich und was sollte ich vielleicht auch nicht tun, um meinen König nicht zu beschämen. Und wir schauen uns an, heute 2. Samuel 6. Und ich habe zwei Punkte. Der erste Punkt ist die Herrlichkeit, die heilige Gegenwart Gottes. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit der Gegenwart Gottes, mit der Heiligkeit Gottes so richtig auseinandergesetzt hast. Das ist oft so ein Thema, wo wir in Gemeinde so nur so dran vorbeistreifen, weil die Heiligkeit Gottes ist ja auch oft so ein Thema, wo wir dann denken, ah, da muss ich ja was verändern. Ah, Gott gefällt ja manches nicht, was in meinem Leben so passiert. Ah, das möchte ich lieber nicht. Ich hatte mal eine Predigtreihe, da ging es um Himmel und Hölle und da kamen Menschen in meiner Kirche zu mir und sagen, Sven, die nächsten 6 Wochen komme ich nicht, weil ich möchte mich mit dem Thema nicht auseinandersetzen. Und ich glaube, ganz oft passiert es, wenn wir über die Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes sprechen, dass wir so sagen, ja, eigentlich will ich voll dabei sein, aber wenn es dann darum geht, sie wirklich zu erleben, dann sind wir eher so, ah nee, das ist anstrengend, ah, will ich vielleicht doch nicht haben. Aber unser David ist natürlich ein Vorbild, und sagt, hey, wir wollen uns angucken, was macht David. Davids Herzenswunsch, haben wir gesagt, war, die Gegenwart Gottes bei sich zu haben. Immer, permanent. Wir lesen in 2. Samuel 6 die ersten Verse. Daraufhin rief David erneut alle besonders bewährten Männer Israels zusammen. Es waren 30.000 Mann. Also ihr müsst euch vorstellen, David geht nicht nur so mit einer Delegation von so ein paar Superheiligen los, sondern er sagt, komm, wir nehmen einfach alle mit, 30.000 Leute, wir gehen mal an die Grenze und holen uns die Bundeslade zurück. Er führte sie nach Bala im Gebiet von Juda. Sie sollten die Lade Gottes holen, die den Namen des Herrn, des Allmächtigen trägt, der über den Cherubim thront. Sie stellten die Lade auf einen neuen Wagen, nachdem sie sie aus dem Haus Abinadabs geholt hatten, das auf einer Anhöhe stand. Usa und Achjo, die Söhne Abinadabs, lenkten den Wagen, auf dem sich die Lade befand. Achjo ging vor ihr her, David und das ganze Volk Israel tanzten begeistert vor dem Herrn. Sie sangen und spielten auf Zittern, Harfen, Tamburinen, Rasseln und Zimbeln. Das ist übrigens einer der Verse, warum Schlagzeug in Kirche richtig cool ist. Ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, wahrscheinlich wollte David hier oder Samuel auch was über E-Gitarren und überhaupt sowas schreiben, aber die kannte er damals noch nicht. Nein, also von daher, Musik immer wichtig. Anbetung gehört zu Gottes Gegenwart dazu. Wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, dann fangen wir an, im Normalfall, dass sich was verändert. Dass wir Freude spüren, dass wir vielleicht auch eine Bedrückung manchmal spüren, weil wir merken, das sind Dinge noch nicht ganz okay. Aber am Ende ist da immer Freude, wo die Herrlichkeit Gottes ist, wenn wir seine Kinder sind. Und wir sehen, hier passieren schon ganz wichtige Dinge, die, ihr kennt mich in der Zwischenzeit, ich liebe ja die Nebensätze der Bibel, die man so überliest. Und wir haben gerade einen Satz gelesen, wo es hieß, sie stellten die Bundeslade auf einen neuen Wagen. Merkt euch das mal, das ist ein wichtiger Fakt. Und es geht weiter. Die Bundeslade, ich habe es gerade schon mal gesagt, war so 20 Jahre weg aus Jerusalem und sie war in Abinadabs Haus und David hat gesehen, dass das Haus Abinadabs einen extrem überreichen Segen erlebt hat. Also alles, was der Abinadab gemacht hat, hat irgendwie funktioniert, es war Segen drauf und das ist krass und David ist so ein bisschen, wir kennen unseren David ja in der Zwischenzeit, wir wissen, der hat auch so ein paar Eigenschaften, die jetzt nicht so super sind. Und David hatte, glaube ich, auch ab und zu so ein bisschen Probleme, was Neid angeht, weil er denkt sich so, Moment mal, da ist irgend so ein Dude, bei dem steht die Bundeslade und der ist so gesegnet. Nee, das will ich nicht. Ich will gesegnet werden. Also hole ich mir die Bundeslade zu mir. Und er beschließt, dass die Bundeslade dahin gehört oder dahin soll, wo sie hingehört, nämlich in das Zentrum seines Reichs, in das Zentrum von Jerusalem. Dort soll sie aufgestellt werden. Und ich glaube, das ist immer gut, wenn wir uns die Gegenwart Gottes wünschen in unserem Leben und in unserem Umfeld. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir nicht vergessen, dass die Gegenwart Gottes auch immer was mit der Heiligkeit Gottes zu tun hat. glaube, wir kriegen die Herrlichkeit Gottes und die Gegenwart Gottes in unserem Leben nicht, wenn wir nicht auch bereit sind, diesen, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Preis zu bezahlen, zu sagen, wir müssen Dinge in unserem Leben in eine Heiligkeit bringen, in eine Ordnung Gottes bringen und in Maßstäbe Gottes bringen. Lesen wir mal weiter. Doch als sie zur Tenne von Nachon kamen, stolperten die Rinder und Usa streckte die Hand aus, um die Lade festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa, weil er das getan hatte und Gott tötete ihn, sodass er neben der Lade des Herrn starb. Au. Was? Gott? Hä? Warum? Der macht doch eigentlich was Gutes. Die Bundeslade wäre fast von dem Wagen gefallen und er versucht sie zu retten und das Einzige, was passiert ist, Gott bam, tötet ihn. Und wir sehen auch an der Reaktion von David, dass David das auch nicht ganz so cool findet, weil es heißt, David war empört, dass der Herr Usa so aus dem Leben gerissen hatte. Er nannte den Ort Perez Usa. Diesen Namen trägt er heute noch. Das ist schon ein bisschen hart von Gott, oder? Das ist schon ein bisschen nicht so easy, dass da einer was Gutes machen wollte, dann einfach von Gott niedergestreckt wird. Weiß nicht, was es gerade mit deinem Gottesbild macht, ob du sagst, nee, ja, kann ich mit, Pech, oder ob du sagst, nee, das hat jetzt nichts von einem liebenden Vatergott für mich zu tun, so. Der müsste doch ein bisschen gnädiger sein. Weil stell dir mal vor, du läufst neben dem heiligsten Heiligtum nebenher und es fällt um, also ich weiß nicht, ich wär wahrscheinlich auch tot, weil ich hätte auch danach gelangt und wollte es retten. Aber es gibt Details in der Bibel, die Gott wichtig sind. Wir lesen in Exodus ein bisschen was über die Bundeslade, als sie gebaut wird. Und wir lesen in 4. Mose, lesen wir auch ein bisschen was die Heiligkeit der Bundeslade angeht. Und David hat einen ganz großen Fehler gemacht. Die Bundeslade musste getragen, nicht gefahren werden. Gott hat ganz klar gesagt, an die Bundeslade kommen 4 Ösen ran, wo Stangen aus Akazienholz reinkommen, die, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ich glaube auch mit Gold überzogen wurden, aber mindestens mit Bronze überzogen werden mussten. Und niemand durfte diese Lade berühren, gar niemand, nachdem sie heilig geweiht wurde. Und deswegen gab es diese Stangen. Und wenn ihr euch vorstellt, wenn 4 Männer diese Stangen getragen hätten und einer wäre gestolpert, wäre es auch nicht so cool gewesen, aber sie hätten sich vielleicht besser fangen können oder wären vielleicht gar nicht so schnell gestolpert, weil sie viel, viel sicherer gelaufen wären, vorsichtiger gelaufen wären. Wisst ihr, und Gott hat einen Blick, einen Wert auf Details. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, als ich meine erste Seminararbeit für mein Theologiestudium geschrieben habe, habe ich über den Exodus geschrieben. Und ich kam an eine Stelle, wo... Ich habe euch jetzt kein Bild mitgebracht, weil es mir zu peinlich war, aber ich beschreibe es euch sehr bildlich, dann könnt ihr es euch vorstellen hoffentlich, wo ich gelesen habe, wie wichtig Gott Details sind. Und er geht hin und sagt auf dem Berg Sinai zu Mose, also das Zelt der Begegnung soll, die einzelnen Bahnen des Stoffs sollen so und so lang sein, sollen die und diese Farbe haben, sollen mit diesen und jenen Ösen in diesem und jenem Material gemacht werden. Er geht sogar so weit, dass er bei den Priestern sagt, und in diesem Stickmuster möchte ich, dass das genäht wird. Und ich habe das ganz lange überlesen und dachte mir oft so, ja okay, Gott sieht ja mein Herz an. Was interessieren denn meine Klamotten? Ist doch nicht so schlimm. Und dann habe ich im Rahmen dieser Arbeit gemerkt, okay, nein, ich glaube, Gott legt schon Wert auf Details auch. Und dann habe ich ein Bild von mir gesehen, von dem Worship-Abend. Und ihr müsst euch vorstellen, es war Hochsommer, es war sehr, sehr warm. Und ich stand auf der Bühne und ich hatte so eine Dreiviertel-, Sieben-Achtel-Hose an. Dann das größte Verbrechen in dem Fall waren Crocs. Ich hatte ein T-Shirt an, das viel zu kurz war. Und ich stand vorne und habe quasi so mit dem Rücken zu den Leuten meine Hände gehoben und angebetet. Und so, das war so nach hinten hochgelobt. Es sah einfach nicht gut aus. Wie gesagt, ich habe mich nicht getraut, euch ein Bild mitzubringen. Vielleicht zeige ich es euch nachher, wenn ihr mich fragt. Aber... es war schrecklich peinlich für mich im Nachhinein. Ich dachte mir, wow, wie wenig Ehrfurcht habe ich vor meinem Gott gehabt beim Anbeten, dass ich mir da keine Gedanken drüber gemacht habe. Und ich bin dann so ein Typ, ich bin dann ins andere Extrem ausgeartet und habe angefangen mir so, deswegen trage ich immer eine schwarze Hose und weiße Sneaker, wenn ich im Einsatz bin. Obenrum bin ich ein bisschen entspannter in der Zwischenzeit, aber ich habe dann immer mit Hemd und mit so einer Anzugweste, so, dass ich richtig edel aussah, extra investiert in so ein Bühnenoutfit, dass ich einfach immer, bevor ich im Einsatz war, egal ob Lobpreis oder Predigt, wo ich mich immer noch extra umgezogen habe, damit ich dann wirklich so einen Priestergewandmäßig unterwegs war. Ich achte heute auch noch drauf, deswegen gibt es bei mir auf der Bühne zum Beispiel niemals eine kurze Hose, egal, draußen kann es 50 Grad haben, ich stehe mit einer langen Hose da. Warum? Weil ich merke, dass ich auch Menschen nicht ablenken möchte, weil ich vielleicht, keine Ahnung, weil sich jemand an behaarten oder nicht behaarten Beinen stören könnte oder so. Oder auch bei Frauen, wenn sie auf der Bühne stehen, warum ich sage, ich finde eine Hose gut, weil wir sind hier so ein bisschen erhöht, wir wollen uns auf Gott konzentrieren und nicht auf irgendwas anderes. Und das sind so Punkte, wo ich merke, hey Gott, sind da Dinge wichtig. Und es sind so die kleinen Details und ich habe das gelesen, seither bin ich da anders unterwegs. Und David hat diese Bundeslade auf einen Wagen setzen lassen. Und er ist dem Beispiel der Philister gefolgt. Die Philister haben die Bundeslade genauso entehrt, als sie damals geraubt hatten, haben sie auf den Wagen gestellt und gesagt, okay, und jetzt fahren wir sie zu uns nach Hause. Vielleicht auch ein Grund, warum die Herrlichkeit Gottes Verwirrung gestiftet hat bei den Philistern. Usa stirbt, weil er diesen aufrichtigen Wunsch hatte, was Richtiges zu machen. Und wir sehen, dass David eine Zeit sich nimmt, in der er reflektiert. Und ich glaube, das sind die Momente, warum die Bibel, egal was David alles auch für Mist gebaut hat, sagt, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er sich, wenn er einen Fehler gemacht hat, auch immer wieder hingesetzt hat und gesagt hat, okay, wo habe ich Fehler gemacht, wo muss ich Dinge verändern, damit es beim nächsten Mal besser ist. Wir können die Geschichte nachher, die wir gleich vor uns lesen, ist auch in 1. Chronik 15 beschrieben, noch ein bisschen detailreicher, wo es dann heißt, David hat sich beschäftigt auch mit der Tora und mit den Gesetzbüchern und hat festgestellt, was sein Fehler war und da gehen wir gleich noch drauf ein. Aber ich hoffe, dass du heute Morgen hier sitzt und trotz allem ein Verlangen nach der Gegenwart Gottes hast. Ich könnte jetzt mal so ein Handzeichen abfragen, aber das machst du in deinem Herzen. Bist du heute Morgen hier und sagst, ich bin hier, weil ich komme in die Church, nicht weil ich als guter Christ in die Kirche gehen muss, um sonntags meinen heiligen Punkt abzugrasen und zu sagen, ich war ein super Christ und war in der Kirche. Nein, ich komme hierher. Warum? Weil ich die Gegenwart Gottes erleben möchte. Weil ich die Erwartung habe, dass die Gegenwart Gottes kommt und mich verändert. Aber wisst ihr, die Gegenwart Gottes hat auch immer etwas mit der Last Gottes zu tun. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du in einem Raum warst, in einer Atmosphäre warst, wo der Hebräer würde sagen, die Shekinah da war, die Herrlichkeit Gottes, sodass du kaum mehr atmen kannst in diesem Raum. Es ist so, ich liebe diese Momente und ich denke mir, oh, ich hätte sie so gerne noch viel, viel öfters, wo du in einem Raum bist, der wo Menschen sind, die anbeten oder manchmal auch alleine, habe ich das schon erlebt, bei mir zu Hause im Wohnzimmer, dass ich dachte, boah, ich kann gerade gar nicht mehr stehen. Es drückt mich nieder in einer guten Art und Weise, weil die Herrlichkeit Gottes so mächtig gerade ist und er mir so viele Dinge zeigt, die gerade nicht so cool laufen bei mir und ich sage, hey, danke Jesus, dass ich sie angehen darf mit dir. Aber wir müssen eine Bereitschaft haben zu sagen, Gott, was ist auf deinem Herzen, was ist dir wichtig und was möchtest du tun? Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt von Hillsong, Hosanna oder im Deutschen Hosanna. Und da gibt es, ich habe bewusst mal die deutsche Variante mal genommen, da gibt es in der Bridge einen Part, der heißt es, lass mich fühlen oder lass mich spüren, was dein Herz bricht. Wann hast du dich das letzte Mal gefragt, was Gottes Herz eigentlich gerade bricht? Hast du dich überhaupt schon mal gefragt, hey Gott, was bricht dein Herz gerade? Was bricht dein Herz, wenn du an unsere Stadt Pforzheim denkst? Was bricht dein Herz, wenn du an unsere Gemeinde denkst? Was bricht dein Herz, wenn du an mein Leben denkst? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, dass wir die Gegenwart Gottes mehr und mehr und auch permanenter in unserem Leben spüren, wenn wir sagen, Gott, was ist dieses Ding, was dein Herz bricht? Ich will das erleben, ich will mit dir, ich will, dass es mein Herz bricht. Und wisst ihr, das ist wahrscheinlich mit eines der gefährlichsten Gebete, die wir beten können. Weil ich glaube, dass ganz viele Dinge da draußen sind, die Gottes Herz brechen. Wie wir miteinander umgehen, wie Menschen miteinander umgehen, Krieg in der Welt, Krankheiten, all diese Dinge. Ich glaube, da bricht Gottes Herz drüber. Und wir stehen oft als Gemeinde da und machen irgendwie wenig oder nichts. Oder sagen, es ist ja nicht, trifft mich ja jetzt nicht direkt. Also warum sollte ich mich jetzt darum kümmern? Ich habe ein eigenes anstrengendes Leben. Fragt ja auch keiner, was bei mir so los ist. Ich glaube, wir müssen mehr und mehr anfangen zu sagen, wenn wir uns wirklich von Herzen die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes in unserem Leben wünschen, müssen wir uns diese Fragen stellen. Was ist es, was dein Herz bricht, Gott? Und wisst ihr, David macht manchmal Dinge, ich habe sie unter die Überschrift gesetzt, gut gedacht, aber schlecht gemacht. Und vielleicht kommen jetzt Momente bei dir hoch, wo du merkst, hey, oh, warte mal, das erinnert mich vielleicht an die eine oder andere Situation in meinem Leben, wo ich Dinge gut gemacht oder gut gedacht habe, aber schlecht gemacht habe. Wir sind immer noch in der Situation, Usa ist gerade gestorben, Vers 9 heißt es dann, David bekam an jenem Tag Angst vor dem Herrn. Und er fragte sich, wie soll die Lade des Herrn jemals zu mir kommen? Dieses David bekam Angst vor dem Herrn ist nicht ein Respekt vor Gott. Ich habe ein bisschen Ehrfurcht und oh, Gott hat da gerade mächtig was gemacht, sondern ich glaube, David hat sich in die Hose gemacht, weil er gemerkt hat, hey, hier passieren gerade Dinge, die sind nicht gut. Da ist schon wieder jemand, oder da, nee, das war wahrscheinlich, da hat wieder jemand das Leben verloren, weil ich Dinge entschieden habe, wie sie gelaufen sind. Und dann entscheidet David entscheidet, dass er die Bundeslade an dem Ort stehen lässt, wo sie dann stand. 3 Monate heißt es hier. Die Lade des Herrn blieb 3 Monate bei der Familie von Obed-Edom. Und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Ihr müsst euch vorstellen, David und seine 30.000 Mann sind wieder nach Jerusalem gegangen. Und David hat sich, so wie ich das auch in den Kontextstellen lese, hingesetzt und überlegt, warum hat dieser Usa sterben müssen? Was war das, was der Fehler war? Und er merkt, die Gegenwart Gottes ist nicht nur gut. Sie ist sehr gut, aber sie ist vor allem heilig. Und in Heiligkeit Gottes kann nichts Schlechtes bestehen bleiben. Und David überlegt, was ist passiert, was habe ich gemacht? Und ich glaube, er hat in dieser Zeit 2 Dinge gelernt. Das erste ist, dass er gemerkt hat, er hat die Sache falsch angepackt. Also er ist losgegangen und hat gesagt, ich will die Herrlichkeit Gottes haben. Und ist losgegangen und hat sie sich einfach genommen. Wie oft stehen wir da und sagen, Gott, füll du mich jetzt aus. Und wir kommen zum Befehlston Gott gegenüber und sagen, wir beten, Heiliger Geist, füll jetzt den Raum. Und haben gar nicht dieses Verständnis, was eigentlich passiert, wenn Gottes Geist wirklich den Raum ausfüllt. Dass wir anfangen zu zittern. Jedes Mal, wenn der Himmel die Erde berührt hat in der Bibel, ist es nicht mit Eidei und Sonnenschein gewesen, sondern auch am Berg Sinai gibt es diese Geschichte, wo Gott sagt, ich möchte meinem Volk jetzt begegnen. Und dann heißt es, es fiel Feuer vom Himmel, es hat geblitzt und gedonnert und das Volk Israel macht was? Sie sagen, hey Mose, viel Spaß auf dem Berg, wir bleiben hier. Gegenwart Gottes, super, dass sie da ist, aber nicht mit mir. Habe ich Angst vor. Ich glaube, wenn wir die Gegenwart Gottes so richtig erleben, verändert es was mit uns. Es verändert unseren Blick auf unser Leben und auf das, wie Gott unser Leben sieht. Es verändert was, wo wir hinstehen und sagen, hey, wie kann ich Dinge tolerieren, die Gott nicht toleriert? Wie kann ich Dinge in meinem Leben gutheißen, von denen Gott sagt, ich mag sie nicht? Warum? Weil sie dir nicht gut tun. Und weil ich eigentlich nicht sehen möchte, wie du leidest darunter. Aber wir sind ganz oft so, dass wenn es in diesem Moment kommt, dass wir uns zurückziehen und sagen, ah Gott, okay, also bis hierher gehe ich noch, da ist noch angenehm, da fühlt es sich noch ein bisschen gut an. Aber diesen Schritt weiter, einen Schritt, wirklich diese Entscheidung zu treffen, Dinge anzugehen, mich von Süchten loszusagen, mich von Gebundenheiten loszusagen, mich vielleicht von der Beziehung, die mich wegzieht, von Jesus loszusagen. Es ist dann oft dieser Schritt, den sind wir nicht bereit zu gehen. Und wundern uns aber zeitgleich, dass wir dieses Gefühl manchmal haben, dass die Herrlichkeit Gottes irgendwie nicht da ist. Und wisst ihr, ich glaube, wir haben ganz viele Dienste, also wenn ich in mein Leben gucke, ich habe das ein bisschen reflektiert heute Nacht noch und dachte mir, hey, wow, wie viele Dinge in meinem Leben habe ich angefangen und dachte, hey, da baue ich jetzt richtig krass Reich Gottes. Und ich habe es aus meiner Kraft gemacht. Ich habe nicht gewartet, bis Gott gesagt hat, hey, lass es uns so machen, sondern ich habe gesagt, hey Gott, ich habe eine Idee, lass machen. Voll cool, oder? Und hast du schon mal erlebt, dass wenn du Gott versucht hast zu helfen, dass meistens, also bei mir war es immer so, immer wenn ich gesagt habe, ich helfe Gott jetzt, dass es schneller geht, ist es meistens kaputt gegangen und es war nicht so cool. Vielleicht läuft es bei dir besser, aber bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich gemerkt habe, jedes Mal, wenn ich gesagt habe, hey Gott, ich helfe dir ein bisschen, dass es schneller geht, dass Gott gesagt hat, nee, und jetzt gehen wir nochmal eine extra Runde. Wir gehen noch eine extra Runde. Wir gehen noch eine extra Runde. So lange, bis du checkst, dass es auf mich ankommt und nicht auf das, was du tust. Und das Zweite, was David gelernt hat in dieser Phase von diesen 3 Monaten, ist, dass er sich diese Zeit plötzlich nimmt und sagt, ich gehe auf die Suche nach dem Rat Gottes. Ich frage, was lief falsch? Was muss ich anders machen? Und wisst ihr, ich glaube, wir machen ganz oft das Richtige auf die falsche Art. Wir machen ganz oft das Richtige auf die falsche Art. Und es funktioniert in jedem Lebensbereich. Ich bin kein Fan von Evangelisation, wo kennt ihr diese Turn-or-Burn-Menschen, die so auf diese Kiste stehen? Ich habe mich früher, wenn ich hier durch Stuttgart auch mal durchgelaufen bin, ich habe mich immer fremdgeschämt für diese Typen, die da auf der Kiste sagen, kehr um, der Himmel kommt bald und das Feuer fällt und du verbrennst, wenn du dich nicht umkehrst. Das waren dann immer so Momente, wo ich da stand und dachte so, ein Glück erkennt gerade keiner, dass ich da dazugehöre. Ich gehe dann mal ganz schnell weg. Und ich habe einen Mann mal getroffen in Kempten, als ich Urlaub hatte und ich sehe den und der hat so Bibeln verschenkt in der Fußgängerzone. Oh, und ich dachte noch so, ich bete jetzt für den, dass der eine gute Zeit hat, aber so richtig hin möchte ich jetzt nicht. Meine Ex-Frau ist dann dorthin gegangen oder hat gesagt, komm, lass uns den ermutigen. Ich sage, ja, okay, dann, wenn du das möchtest, mach das. Und ich bin echt so ein paar Meter weggestanden und habe gesagt, hey, ich bete so im Stillen, ist okay. Und dann kommt er und sagt, ja, was wir denn aus Kempten sein? Sagt sie, nein, wir machen hier gerade Urlaub. Ah, ja, glaubt ihr denn an Jesus? Ja. Wie könnt ihr denn Urlaub machen? Und ich stehe so ein paar Meter neben dem und denke so, Bro, warte mal, worauf wollen wir jetzt gerade hinaus? Ja, also, er hat schon seit 20 Jahren keinen Urlaub mehr gemacht. Den Urlaub, den er sich in der Arbeit nimmt, den nimmt er und geht evangelisieren und fürs Reich Gottes Menschen rekrutieren. Und ich denke so, auf die Art und Weise bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so fruchtvoll ist. Ich habe nichts dazu gesagt. Dann kam raus, also ich habe nicht erwähnt, dass ich Pastor bin. Doch, ich habe es am Schluss erwähnt. Und wisst ihr, was ziemlich spannend war an diesem Menschen? Der hat die ganze Zeit argumentiert und dann ging es wirklich los. Und dann meinte er, ja, er ist wahrscheinlich, also kam er plötzlich und sagte zu mir, ja, er ist jetzt hier von Gott gesandt, um mich zu beschneiden, um mir klarzumachen, dass mein Leben mit Urlaub, dass es nicht Gott gefällig ist. Und ich denke so, aha. Und er fängt dann an, die ganze Zeit von Paulus her zu argumentieren. Und dann gibt es so Momente, da gehe ich in so eine Position rein, wo ich dann denke, jetzt erst recht. Und dann habe ich den getriezt. Dann habe ich gesagt, hey, du redest die ganze Zeit über Paulus. Ich stehe seit einer halben Stunde hier. Ich habe noch nicht einmal den Namen Jesus von dir gehört. Und in dem Moment schreckt er zurück. Und ich habe gesagt, weißt du, du kannst mir von Paulus erzählen, was du möchtest, aber es ist mir egal. Wenn du mir nicht von Jesus erzählst, dann will ich dir nicht zuhören. Und er ist immer mehr kleiner geworden. Und ich habe irgendwann zu ihm gesagt, weißt du was? Lies deine Bibel nochmal. Geh nach Hause, lies deine Bibel nochmal. Guck an, was der Pastor der Pastoren gesagt hat, nämlich Jesus selber, und fang an, das den Leuten zu erzählen und nicht, was Paulus draus gemacht hat schon, weil Paulus sagt, ahmt mich nach, so wie ich Christus nachgeahmt habe, aber er ist halt einfach auch nur der Nachahmer, er ist nicht das Original. Und ich bin weggelaufen und habe mir noch Dinge hinterhergeschrien und ich habe gemerkt, es hat mich den ganzen Tag geärgert, dass das so ein Mensch im Namen Gottes unterwegs sein möchte und ich denke mir, das, was du machst, ist ganz bestimmt nicht Reich Gottes bauen. Und irgendwann habe ich ihn gesegnet und habe gesagt, okay Gott, weiß nicht, du kannst Dinge tun wie, keine Ahnung, mach ihn stumm oder so oder hol ihn heim, ist mir egal, aber mach auf jeden Fall, dass er nicht mehr das Reich Gottes kaputt machen kann mit dem, was er tut. Weil das, was er tut, ist zerstörerisch. Und ich glaube, und hier haben wir ein total gutes Beispiel für etwas gut gedacht und total schlecht gemacht. Weil ich weiß, es sind nachher 15 Leute um uns rumgestanden, die uns beim Diskutieren zugehört haben, die nichts mit Glauben zu tun hatten. Und ich dachte mir, wir sind überhaupt kein Beispiel gerade für den Herrn Jesus. Weil Jesus sagt, an der Liebe zueinander werdet ihr erkennen, wenn die Leute erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich denke mir, Jesus, was ist hier los? Das geht doch nicht. Und Und dasselbe passiert David. Er geht hin und sagt, hey, ich habe Dinge falsch gemacht. Was kann ich ändern? Wie muss ich es ändern? Und er liest die Mosebücher und er stellt fest, Gott hat bestimmte Gebote erlassen und er hat sich was dabei gedacht. Wisst ihr, wenn wir das Gesetz lesen, in Deutschland hat das Wort Gesetz so eine ganz negative Konnotation. Bei Gesetz denken wir immer an Verbot und alles schlecht und böse. Das Wort Torah bedeutet Gesetz, Gebot und väterliche Unterweisung. Wenn mein Papa zu mir gekommen ist früher und mir Ratschläge gegeben hat oder gesagt, hey Sohn, ich würde es so oder so machen, dann war das ganz oft, dass ich gesagt habe, mach's anders. Aber mein Papa hat gesagt, ich muss es so machen, sondern er hat gesagt, ich habe das Herz dahinter gespürt, dass Gott oder mein Papa in dem Fall nicht wollte, dass ich Schmerzen leiden muss, wenn ich es anders mache, weil er vielleicht die Erfahrung selber gemacht hat. Und ich glaube, wir Kinder sind oft so, dass unsere Eltern uns Dinge sagen und auch manchmal Regeln uns geben und sagen, mach das nicht, mach das nicht. Und wir denken, oh, ihr Spaßverderber, das ist doch kacke. Und am Ende des Tages machen wir das ja als Eltern nicht, weil wir Spaßbremsen sind, sondern weil wir sagen, hey, ich möchte dich beschützen. Ich möchte, dass du so wenig Leid wie möglich in deinem Leben erfährst. Wir machen manchmal die richtigen Dinge auf die falsche Art und Weise. Und ich glaube zutiefst, dass Gott bei seinem Volk sagen wollte. Also wenn wir die Bibel lesen, von vorne bis nach hinten, dann lesen wir immer wieder dieselbe Geschichte. Gott sucht sein Volk. Sein Volk läuft weg und Gott läuft seinem Volk hinterher. Das müsste er als Gott eigentlich nicht machen. Also Gott könnte als Gott sagen, ich bin Gott, wenn was passiert, dann kommt ihr zu mir, Freunde. Aber ich muss euch doch nicht hinterherlaufen. Wir haben hier irgendwie die Rollen vertauscht, Freunde. Und Gott sagt aber, nein, ich bin ein Gott, der sein Volk liebt, der sein Volk sucht und der dich und mich sucht. Und dann lesen wir ein paar Verse weiter. In Vers 13 heißt es dann, als die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, blieben sie stehen und David opferte ein Rind und ein Mastkalb. Ist euch der Unterschied aufgefallen? Es gibt keinen Wagen mehr. Ein Träger der Lade. Warum? Weil Gott gesagt hat, meine Lade soll getragen sein und nicht gefahren. Und dann heißt es, nach 6 Schritten haben sie, also ihr müsst euch vorstellen, das ist ja wahrscheinlich auch wieder so ein Riesenzug von den 30.000 Leuten gewesen. Und dann laufen die 6 Schritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann sagt David, so, und jetzt stopp, Rind her, Mastkalb her, erst mal eine Runde Tiere opfern. Warum? Wir opfern uns den Weg frei, dass wir Gottes Segen auch verdient haben. Das ist die Haltung dahinter. Und dann geht's weiter. Und David tanzte begeistert vor dem Herrn und trug nur einen leinenen Priesterschurz. Ich habe mir kurz überlegt, aber ich dachte, nein, mache ich lieber nicht. Ihr könnt es euch vorstellen. Ich liebe diesen Enthusiasmus von David. Dass er sagt, die Gegenwart meines Gottes und der Blick meines Gottes auf mich ist mir wichtiger wie alles andere. Es ist mir egal, was meine Arbeitskollegen denken, es ist mir egal, was meine Nachbarn denken, es ist mir egal, was Freunde denken, es ist mir egal, was meine Eltern vielleicht denken über mich, aber ich bin ein Mensch, der Jesus nachfolgt und der sagt, egal was da kommt, mein Gott ist die erste Priorität. Und wenn ich so verliebt in meinen Jesus bin, dann habe ich auch kein Problem, halbnackt vor ihm zu tanzen. Machen wir jetzt in der Gemeinde nicht unbedingt, das wäre eigentlich auch spannend, nein. Das müssen wir jetzt nicht machen. So, wir können auch gut gekleidet Gott enthusiastisch feiern. Das wollen wir nachher auch ein bisschen üben noch. Aber David kam beim ersten Mal, als er die Gegenwart Gottes zu sich holen wollte und hat gedacht, ich mache es auf meine Anweise, ich hole sie mir einfach. Warum? Weil ich Bock drauf habe. Beim zweiten Mal kommt David mit einer ganz anderen Haltung und er sagt, hey, ich opfere erst mal was für meinen Gott. Warum? Weil er es verdient hat. Nicht, weil Gott gesagt hat, übrigens wäre cool, wenn du mir noch nach 6 Schritten was opferst. Steht dann nirgends, dass Gott das gesagt hat. Sondern David hat in seiner Liebe zu seinem Gott gesagt, und ich möchte meinem Gott noch etwas obendrauf geben. Nicht nur, dass ich ihn feiere und nicht nur, dass ich ihn groß mache, sondern ich möchte ihm noch was dazugeben. Ich opfere einfach direkt am Anfang noch was. Und dann laufen die den ganzen Weg. Und David tanzt den ganzen Weg, macht er hier diesen, ich bin nicht so ein guter Tänzer, deswegen lasse ich das lieber, aber und dann lesen wir Folgendes in der Geschichte. Plötzlich kommt seine erste Frau ins Spiel, Michal, ihr kennt sie vielleicht, die ihm keine Kinder geben konnte nachher. Und was macht sie? Sie sieht von weitem ihren Mann, den König Israels, und sie schämt sich für ihn, weil er so tanzt. Weil er sagt, was denken die Leute über dich? Du bist der König hier. Du hast eine ehrenvolle Aufgabe. Das ist nicht okay, dass du dich so zum Affen machst. Und David, wir lesen es in 2. Samuel 6, 17. Die Lade des Herrn wurde in das Zelt gebracht, das David eigens für sie hatte errichten lassen. Und an dem vorgesehenen Platz in der Mitte wurde sie hingestellt. David brachte dem Herrn Brand- und Friedensopfer dar. Also er hat am Anfang des Weges geopfert und er hat am Ende des Weges, am Ziel hat er wieder geopfert. Weil er gesagt hat, hey, jetzt haben wir das geschafft, hier zu sein. Wir danken unserem Gott, dass er so krasse Dinge in unserem Leben gemacht hat. Und diese Michal sieht ihn währenddessen und sie schämt sich für ihn. Das kannst du nicht machen. Und die Konsequenz daraus ist, dass die Bibel sagt, dass Michal keine Kinder gebären konnte. Ich habe in einem Buch gelesen, das fand ich einen interessanten Gedanken. Ich weiß nicht, ob er wirklich stimmt, aber ich dachte, ich droppe ihn trotzdem mal an dieser Stelle. Ob das vielleicht diese Missgunst Michals gegenüber, ob das die Saat war, dass David und Bathsheba passieren konnte. Ich will dieses Fass jetzt nicht aufmachen, das ist eine andere Predigt, aber es hat was bei Männern zu tun, wie Frauen mit ihnen umgehen. Ob unsere Ehefrauen mit Respekt uns gegenüber sind. Und das heißt nicht, dass du irgendwie so ein Gehörigkeitsding, nee, überhaupt nicht. Sondern dieses, wie rede ich über meinen Mann? Andersrum sagt die Bibel, dass wir Männer unsere Frauen lieben müssen, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Und Freunde, nur so für uns, das heißt, Jesus war bereit für die Gemeinde zu sterben. Wenn wir den Respekt unserer Frauen einfordern, müssen wir auch bereit sein, den Gegenpreis zu zahlen. Just saying. Es ist nicht einfach nur so, dass wir sagen können, und wir lesen in dieser Epheserstelle, hören die meisten Männer nach diesem ersten Satz auf, wo es heißt, ihr Frauen ordnet euch unter. Da ist aber ein Komma, da ist kein Punkt. Warum? Weil sie es gut anhört. So, die Frau muss sich unterordnen. Super. Okay. So wie wir uns Christus unterordnen. Und das hat was aus einer Freiwilligkeit zu tun. Es hat nichts aus einem ich Chef, du nix, sondern es hat aus einem wir sind gleichwertig zu tun. Und dann fällt uns das auch manchmal ein bisschen einfacher. Und wisst ihr, ich liebe diese Art von David, wie er anbetet. Und ich glaube und ich weiß es, es gibt Menschen, denen das in unserem Umfeld sehr unangenehm sein kann. Also ich mache eine kurze Geschichte, dass ihr nochmal was zum Lachen habt am Ende. Ich bin Musiker durch und durch. Und wenn ich Kopfhörer drin habe, dann bin ich jemand, der kann auch Luft, Schlagzeug und Gitarre spielen, durch die Stadt laufen und lauthals mitsingen. So, ist mir egal, was andere denken. Und vor vielen, vielen Jahren habe ich das gemacht. Und meine Schwägerin saß mit einer Freundin in einem Café. Und die Freundin kannte mich nicht. Und ich laufe da so durch die Stadt. Ich so. Und sie sagt, oh, guck dir mal diesen Vollhonk da an. Und meine Schwägerin guckt und sagt, oh shit, den kenne ich. Sagt sie, nee, ernsthaft jetzt, wer ist das? Ja, das ist der kleine Bruder von meinem damals noch Freund. Und ich wusste, sie hat mir das irgendwann später erzählt. Ich habe sie dann gesehen, ich bin hingelaufen, habe Hallo gesagt, das war doch richtig unangenehm für sie. Und ich bin so ein Typ, ich hatte da immer Worship auf den Ohren. Und ich bin halt so, come on, Hosanna, oh, Hosanna, und so. Aber es war mir egal. Ich habe gesagt, hey, that's me. Ich bete meinen Gott so an, wenn es dir unangenehm ist, ist dein Problem, nicht meins. Aber wie oft lassen wir uns zurückhalten in unserer Anbetung, weil wir überlegen, hey, findet mein Nebensitzer das gerade zu krass oder nicht? Meine Freunde, vielleicht mein Partner, ich weiß es ja nicht. Und wisst ihr, es gibt ein Buch, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es schon gelesen, das heißt Not a Fan. Und das Bild in diesem Buch ist eigentlich, dass wir nicht einfach wie, also dass Fußballfans oft viel enthusiastischer sind, wie wir als Jesus-Nachfolger. Ein Fußballfan ist bereit, mehrere hundert Euro für Trikots, Tickets, Reisekosten auszugeben, um seinem Verein irgendwo hinzufolgen. Und selbst wenn es nur so ein Popelverein aus der hinterletzten Liga ist, sind Leute bereit, dahin zu gehen. Sie sind bereit, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber sie sind zum Teil bereit, sich die Köpfe einzuschlagen für den Namen ihres Vereins. Und der Autor in diesem Buch stellt so ein bisschen diese Frage, warum sind wir Christen eigentlich nicht halb so enthusiastisch wie Fußballfans? Und ich frage mich das manchmal auch, wenn ich in Gemeinde schaue. Natürlich ist jetzt nicht jeder enthusiastisch, ist auch nicht jeder extrovertiert, das ist auch okay. Aber ich glaube, meine Haltung im Worship, in der Anbetung, die kann eine Ausstrahlung haben, ob ich introvertiert oder extrovertiert bin. Muss nicht jeder tanzen, wie David tanzte. Wirklich nicht. Ich fände es manchmal nur witzig, aber ein bisschen Etikette darf noch sein. Aber die Frage ist, warum sind wir oft so gehemmt, wenn es um unseren Jesus geht? Ich glaube, wenn wir verliebt sind und wenn wir lieben, dann fällt es uns überhaupt nicht schwer, positiv über den Gegenüber zu sprechen. Es jedem zu erzählen. Zu sagen, hey, ich habe da, boah, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht. Boah, hey, guck mal, da ist so eine Eigenschaft. Hey, diese Frau, in die ich verliebt bin, die hat so schöne Grübchen. So. Keiner sieht es, du siehst das und du fängst an, das rauszuholen und sagst, guck mal, ist dir schon mal aufgefallen, das ist super cool. Und umgekehrt ja genauso. Wann haben wir das letzte Mal bei Jesus gemacht? Wann waren wir so begeistert von unserem Retter? Und Leute, wir feiern in ein paar Tagen, in 5 Tagen feiern wir Karfreitag. Ich liebe das auf Englisch, da heißt es Good Friday, weil ich finde, das ist ein guter Freitag. Das ist der beste Freitag, den es gab. Wann haben wir das verloren, dass wir so über unseren Jesus reden und sagen, ich bin so dankbar für das, was du getan hast. Hey, mein Jesus hat sich schlagen und peitschen lassen. Ich weiß nicht, ob du den Film Die Passion schon mal gesehen hast. Ey, wenn nicht, guck ihn dir an. Er ist brutal, er ist blutig, er ist wirklich nicht schön, was das angeht, aber er ist so authentisch. Ich sitze da und ich weine mit meinem Jesus. Weil ich denke, das hat er für mich gemacht. Und ich habe das nicht verdient. Du hast es nicht verdient. Und Gott hat gesagt, ich mache es trotzdem. Bekommen Menschen in deinem Alltag mit, dass du Jesus liebst. Dass er die Nummer 1 in deinem Leben ist. Leute, wenn Jesus nicht die Nummer 1 in unserem Leben ist, dann werden unsere Ehen kaputt gehen. Werden unsere Kinder nicht gut erzogen werden. Warum? Weil wir nicht die Liebe aufbringen können, die unser Gegenüber verdient, wenn wir Jesus nicht an erster Stelle haben. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir eine Generation neu prägen, dass wir uns heute entscheiden zu sagen, ich mache einen Unterschied. Und wisst ihr, die Gegenwart Gottes war damals immer an dem Ort, wo die Bundeslade war. Keiner weiß, wo die Bundeslade heute ist. Danke, Jesus. Warum? Weil in dem Moment, als er am Kreuz gestorben ist, ist der Vorhang aufgerissen. Und dieser Moment, dass nur einer einmal im Jahr dorthin gehen durfte, in das Allerheiligste, ist vorbei. Gott hat gesagt, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und es gibt einen viel zitierten Vers in Matthäus 18, wo es heißt, wo 2 oder 3 zusammenkommen, die zu mir gehören, da bin ich mitten unter ihnen. Gott braucht nicht ein Haus, Gott braucht nicht ein Zelt, Gott braucht nicht eine Bundeslade, um mit seiner Herrlichkeit hier zu sein, sondern er braucht Menschen, die sagen, ich liebe meinen Jesus und ich will, dass er kommt und mir begegnet. Und wisst ihr, in Johannes 4 lesen wir, aber die Zeit kommt, sagt Jesus, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten, denn Gott ist Geist, deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Bei Anbetung geht es nicht um einen Ort. Bei Anbetung geht es immer um unsere innere Haltung. Mache ich mir bewusst, wer dieser Jesus ist? Mache ich mir bewusst, was seine Heiligkeit in meinem Leben auslösen will? Mache ich mir bewusst, dass Gott einen Unterschied machen möchte? Wir wollen jetzt ein paar Songs singen. Und dass wir versuchen, genau mit dieser Haltung hier reinzugehen. Ich würde gerne ein gefährliches Gebet zu Beginn noch mit euch beten. Und ihr dürft es gerne mitbeten im Herzen, wenn ihr mögt. Weil es gibt da was in unserem Leben, was immer wieder Gott von unserem Herzensthron schubst, versucht und es oft genug schafft. Und Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir dafür, dass du jetzt diese Zeit nutzt, um uns zu begegnen. Dass du diese Zeit nutzt, um einen Unterschied in unserem Leben zu machen. Und Heiliger Geist, ich bete und lade dich ein, zeig du uns jetzt auf, was da in unseren Herzen drin ist, das gerade vielleicht noch versucht, sich dagegen zu sträuben, dass du zum Wirken kommen darfst.